Kaffee. Noch ein Kaffee, bitte.
Maison Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maison Kaffee.
Maison Kaffee.
Maison Kaffee.
Maison Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Herzlich willkommen beim Programm Mais um Café, produziert von Kooperation Brasilien in Kooperation mit Radio Dreieckland, in dessen Studio wir auch gerade sitzen. Wir haben heute eine etwas ungewöhnliche Sendung, ungewöhnlich in dem Sinne, dass wir nicht direkt mit Brasilien verbunden sind, sondern uns mit Brasilien beschäftigen, und zwar mit unserem Gast, Tito Gavora. Hallo.
Hallo.
Bem-vindos a nosso programa Mais um Café, aqui na Radio Dreieckland, produzindo no estúdio. Temos hoje convidado, o Tito Gavora, e vamos falar dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. A gente está organizando uma mesa redonda, uma conferência sobre o tema novembro, do 27 a 29 de novembro, aqui em um monastério, se fala assim, né? Monastério do...
Deve ser monastério, não foi aí.
E aí temos a apresentar hoje, porque esse tema é importante para a gente e de qual a gente vai falar, com quais convidados e assim. Genau, wir werden heute über traditionelle Völker und Gemeinschaften sprechen. Wir organisieren dazu einen runden Tisch, den runden Tisch Brasilien, der jedes Jahr stattfindet. Der findet dieses Jahr vom 27. bis zum 29. November statt im Kloster Höchst im Odenwald. Und wir wollen jetzt die nächste Stunde damit verbringen, herauszufinden, warum ist dieses Thema der traditionellen Völker und Gemeinschaften in Brasilien wichtig für uns und wieso haben wir uns dieses Thema herausgesucht. Vielleicht stellst du dich erstmal vor, unseren Hörerinnen und Hörern, die dich noch nicht kennen, über deine famosen Fußballartikel, was du sonst noch alles geschrieben hast, sondern erklärst du überhaupt mal, wie du vielleicht zur Cobra gekommen bist und was so deine Kompetenzen im Sande Brasilien sind. Queria perguntar ao Tito, que ele se apresenta um pouquinho aqui para a audiência, que não conhece ele, apesar de que escreveu, publicou famosos artigos sobre futebol e outras coisas, para entender um pouquinho porque ele é importante e qual papel ele jogou na Cobra e também com o trabalho no Brasil em geral.
Pois é, né? Eu sou Tito, né? Eu fui a primeira vez em 1985 no Brasil, né? No estado do Tocantins, que foi na época ainda norte de Minas, em Porto Nacional. Aí foi com a família, com nosso filho, 2 anos na época. E aí eu, na verdade, aprendi, né? Brasil, né? Que significa Brasil, né? Foi um momento, né, importante para minha vida, né, para minha profissional. Na época, a gente trabalhou para uma mapa que chama Áreas Indígenas e Grandes Projetos. Né. Desde 85, 86, ligada com a temática indígena e também sobre grandes projetos e os impactos dos grandes projetos. Also ich war 1985 das erste Mal in Brasilien gewesen, gemeinsam mit meiner Familie, unserem 2-jährigen Sohn damals. Und in Porto Nacional lernte ich Brasilien. Aber ich lernte es nicht nur kennen, sondern ich lernte Brasilien, wie Brasilien funktioniert. Das war für mich biografisch ein ganz wichtiger Moment gewesen, weil mein Leben davon geprägt war und vor allem auch mein professionelles Leben dann bis jetzt eigentlich davon geprägt ist. In dieser Zeit arbeitete ich für eine Karte, ne, Povos Indígenas y Grandes Projetos, Indianergebiete und Großprojekte, was die erste Karte in Brasilien war, die alle indigenen Gebiete Brasiliens verzeichnete und auch die Bedrohung durch Staudämme, die zum Teil jetzt erst realisiert werden. Ne. Nesta mapa dos povos comunidades tradicionais foram colocadas todos os Eis Indígenas na época, ne. E foi a primeira mapa com todos estes áreas indígenas no Brasil um grande trabalho, né? E também como, por exemplo, as hidroelétricas, que alguns deles só são realizadas, né, agora. Pois é, depois continuei a trabalhar sobre diversos projetos, os grandes projetos, né? Projetos, né, do Bauxita, né, em Pará, e fiz meu doutorado, né, sobre um projeto da Petrobras, né, no estado do Amazonas, como os impactos para a cidade de Coari e principalmente os impactos para os ribeirinhos. E também sobre, em Rondônia, sobre Madeira, né. E os últimos anos estou mais trabalhando, né, diretamente sobre povos e comunidades tradicionais, como realmente, né, uma alternativa, né, do desenvolvimento. Ich habe also weitergearbeitet in dieser Linie der Arbeit aus Auswirkungen der Großprojekte. Ich habe im Pará gearbeitet über Bauxitauswirkungen auf die Quilombo-Bevölkerung und die Ribeirinhos im Bundesstaat Pará. Später dann habe ich meine Promotion im Bundesstaat Amazonas gemacht über ein Projekt der Petrobras, das Projekt Urucu, mit dessen Auswirkungen auf die Stadt Coari, auf das Entwicklungsmodell und auf die Ribeirinhos im Bundesstaat. Dann viel auch in Rondônia gearbeitet, Auswirkungen diverser Großprojekte, unter anderem die der Staudämme und anderes. In den letzten Jahren beschäftige ich mich vor allem direkt mit den Povos y Comunidades Tradicionais, also mit den traditionellen Völkern und Gemeinschaften, schwerpunktmäßig in Zentralbrasilien, in der Cerrado-Region, weil sie direkt eine Alternative für Entwicklung darstellen. Aber da sind wir derzeit sowohl auf der empirischen Seite in der Entwicklung, ne, als auch in der Theoriebildung, ne, kommen wir langsam voran, so das ist noch nicht abgeschlossen, ne? Nos andamos, ne, nos últimos anos, ne, mesmo na teoria e também na empiria, ne, sobre este sujeito povos comunidades tradicionais, o que significa, né? Atualmente isso é meu trabalho na Universidade Messe, sou pesquisador na Universidade de Kassel e também sou membro da diretoria, né, da COPRA, ne? Das ist meine Arbeit direkt an der Universität Kassel. Ich verbinde die wissenschaftliche Arbeit dort mit der Thematik und ist auch mein Schwerpunkt im Vorstand, ne, der COPRA-Arbeit.
Jetzt sind wir ja hier in einem linken Radioprojekt und vielen unserer Hörerinnen und Hörer wird vielleicht gleich die Nackenhaare zu Bären stehen, wenn sie von traditionellen Völkern hört und Gemeinschaften. Du hast schon gesagt, es ist alles noch in der Theoriebildung, aber wenn du jetzt, vorher hast du schon erwähnt, du hast mit Indigenen gearbeitet und der Kartografierung von indigenen Gebieten. Was ist denn jetzt, wie kann man das denn fassen, traditionelle Völker und Gemeinschaften? Was ist denn das? Sind das auch Indigene? Sind das keine Indigene? Sind das nur Indigene? Wie können wir uns da irgendwie annähern? Und was sprechen wir da genau? Você falou, já que está envolvido no mapeamento das reservas indígenas, das heißt, e agora a gente está em uma rádio esquerda aqui, se a gente falou em todo esse contexto histórico da Alemanha, de povos, e é um pouco complicado a história, né? E todos já estão tendo uma resistência interna contra esse término. Então, acho importante aclarecer um pouquinho de que a gente está falando quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais e como se podia relacionar esse sujeito com indígenas. Eu mesmo sou só indígena, como se pode definir?
Naja, dann kümmern wir uns erstmal um die linken deutschen Nackenhaare, damit die sich wieder hinlegen können. Ne? Die brasilianischen Nackenhaare haben sich jetzt nicht aufgestellt. Mhm. Das ist ja schon mal ein deutlicher Unterschied, ne, in dem Umgang mit dem Begriff Volk. Ne? Und es ist ja leicht nachzuvollziehen, ist auch richtig so, ne, dass man da stutzt in Deutschland, wenn dieser Begriff benutzt wird. Nun sind es aber die indigenen Völker, ne, die massiv für diesen Begriff gekämpft haben. Es gab dieses wichtige internationale Dokument, die ILO-Konvention 169, also der Internationalen Arbeitsorganisation, wo indigene Völker definiert wurden, ne, und wo deren Rechte international zum ersten Mal festgeschrieben wurden, was von ein paar 20 Ländern unterschrieben worden ist, nahezu allen Ländern Lateinamerikas. Deutschland hat noch nicht unterschrieben. In Europa hat nur Spanien, Norwegen und Holland unterschrieben und der Deutsche Bundestag verweigert sich bisher als unschöne Fußnote zu dem Ganzen. während der Auseinandersetzung, ne, um die ILO 169, die ist 1989 verabschiedet worden. Aber während der Erarbeitungszeit gab es eine große Auseinandersetzung um den Begriff Völker. Die Staaten waren der Auffassung, es wäre indigene Bevölkerung. Bevölkerung ist aber ein sehr allgemeiner Begriff, der auf alles angewendet werden kann, auf Stadtteilbevölkerung, ist sehr beliebig und kann auch sozusagen von jetzt auf sofort definiert werden. Völker, ne, kann man ohne Geschichte und Tradition nicht denken. In anderen Sprachen klingt der Begriff ja auch weniger verfänglich als im Deutschen. Während der Auseinandersetzung, das ging ja auch in die Geschichte ein, als die Auseinandersetzung um das kleine S, ne? People, ne? Bevölkerung oder Peoples, ne? Das S bitte hören, ne? Es ging um dieses kleine S, was reinkam. Die Indigenen haben sich durchgesetzt, ne? Dass sie indigene Völker genannt werden. Und das war eine große Zugeständnis. Gleichzeitig ist natürlich definiert worden, dass sie sich damit nicht auf das Völkerrecht berufen können, was de facto ja ein Recht der Staaten ist. Also hier gehen Begrifflichkeiten durcheinander. Und deshalb spreche ich und viele andere auch sehr konsequent von indigenen Völkern und nicht von indigener Bevölkerung, weil es die Indigenen selbst fordern und weil es auch richtig ist. Ne? Poise. Vamos discutir primero, ¿no? Precisamente para el público alemán, a qué estado la palabra povo, ¿no? Que en alemán significa folk, ¿no? Que tiene una otra connotación como en el Brasil. Porque la palabra povo, ¿no? Fue una palabra muy importante para los povos indígenas cuando, ¿no? A ILO 169, ¿no? Fue elaborada en la década 80, ¿no? Fue una grande debate dentro, né, de este comité que elaborou este documento importantíssimo, né, para os povos indígenas, se eles são uma população indígena que os estados queriam ou que eles são povos indígenas. Né? E população é uma palavra, né, muito ampla, muito geral e pode ser usada para qualquer grupo, né? Mas povo, né, a gente somente pode pensar como uma história e como tradições e como cultura. Né? E nesta época, né, final dos 80, né, os povos indígenas ganharam e esta palavra, né, entrou nesse documento, né, da ILO 169. E por isso, eu e muitos outros, né? Muitos outros e quase todos que são relacionados com a temática usam a palavra povo, né? Para povos indígenas. Esse é o primeiro grupo para esclarecer um pouco, né, a palavra povo. Né? Pois é, temos outros grupos dentro destes povos e comunidades tradicionais. O segundo grupo são os quilombolas, né? Que são os remanescentes dos quilombos, né? Que são aglomerações, né, das população negra, né, durante a colonização. Às vezes eles fugiram, né, e criam os quilombos, né, e às vezes só foram restos, né, da população negros quando a exploração colonial terminou, e eles continuam também como, de fato, como quilombo. Então, esta palavra até hoje existe e na Constituição 88, né, os quilombolas têm direito da terra, né, do território, têm direito do território, né, para este grupo, né, e este processo ainda anda no Brasil. Die zweite Gruppe, né, die drunter fällt, die man besonders hervorheben muss, sind die Quilombolas. Das sind die Nachkommen ehemals geflohener Sklaven, né, aber auch Siedlungen von Schwarzen, die in der Kolonialzeit in gewisser Weise übrig blieben, nachdem die koloniale Ausbeutung irgendeines Exportproduktes versiegte, ob das nun Gold war oder anderes. Und die werden in Brasilien Quilombo genannt, kommt aus der Angola-Sprache. Und die gibt es heute noch und die brasilianische Verfassung von 88 gesteht ihnen territoriale Rechte zu, die der brasilianische Staat ausweisen muss.
In der Theorie muss er das ausweisen, in der Praxis klappt es mal besser und mal schlechter, aber das ist ein anderes Thema, das wir für eine andere Sendung vielleicht aufnehmen können. Jetzt haben wir Indigene und Quilombos angesprochen. Der Begriff der traditionellen Völker, wie wir auch in unserem Heft, das wir jetzt gerade am Herausgeben sind, als Vorbereitungsheft auch für den Runden Tisch festgestellt haben, ist viel weiter. Du hast jetzt vorhin schon, wir könnten jetzt natürlich auch anfangen, unsere 28 Beispiele runterzubeten, aber das wäre, glaube ich, nicht so arg zielführend. Du hast vorhin schon mit der Definition von Volk auch gesagt, es gibt dort bestimmte Sachen, die einfach nicht wegzudenken sind, wie Geschichte, Kultur, Tradition. Wie sind das die drei Elemente, mit denen sich auch traditionelle Völker und Gemeinschaften ausschließlich definieren? Oder was? Wie kann sich so eine Gruppe als ein Demos oder halt eine abgeschlossene Gruppe dann definieren? Was sind so da identitätsbildende Maßnahmen?
Ja.
Was wäre im Portugiesisch? Was ich ja kommentiere, zum Beispiel Indígenas y los Quilombos, na revista que a gente está, no jornal que a gente está publicando agora, com a preparação também na conferência, a gente já identificou tipo 28 grupos e povos, comunidades tradicionais. Acho que não faz muito sentido agora mencionar cada e só explicar com poucas palavras quem são, mas você já falou de alguns indicadores como a gente pode criar uma identificação. Você falou da tradição, da história, da cultura de um povo. Esses são os únicos indicadores que podem definir um grupo ou como se identificam esses grupos e falam isso é a gente e esses são os outros.
Gut, also jetzt kommen wir zur größten Gruppe der traditionellen Völker und Gemeinschaften, zu den traditionellen Gemeinschaften. Und hier haben wir wirklich ein neues gesellschaftliches Kategorie, die in Brasilien definiert wurde. Traditionelle Gemeinschaften als erstes gibt es auf der ganzen Welt. Sie sind aber zum allergrößten Teil unsichtbar. In Brasilien sind sie sichtbar geworden. Und hier hat Brasilien eine gewisse Vorreiterfunktion, diese gesellschaftliche Kategorie sozusagen sichtbar gemacht zu haben. Und das muss man anerkennen. Pois é, vamos chegar no grupo das comunidades tradicionais. Das Comunidades Tradicionais, que é uma nova categoria, né, sociologicamente e dentro também politicamente, né. E aí, estas Comunidades Tradicionais, vocês encontram de qualquer canto do mundo, mas normalmente elas são invisíveis, né. E o grande contribuição do Brasil para este debate é que elas dá visibilidade para estes grupos, né, em diversos cantos. Und diese traditionellen Gemeinschaften, die konstituieren sich auf verschiedenen Grundlagen. Wir haben die erste Gemeinschaft, die ich vielleicht erwähnen kann, das sind die Kautschukzapfer. Sie identifizieren sich über das Kautschukzapfen. Ne? Und sie waren bedroht in den 80er Jahren, Ende der 70er, 80er Jahre. Und die Geschichte von Chico Mendes ist bekannt, einer der Führer, der dann ermordet wurde, ne, in 1988. Und aus diesem tragischen Fall bekamen die Seringueiros Dynamik, ne, und sie wurden anerkannt. Das Interessante bei den Seringueiros war, sie forderten damals, sie waren bedroht durch Rinderweidewirtschaft, die immer weiter nach Amazonien vordrang und damit auch ihren Lebensraum zerstört, auch ihre Kautschukbäume schlicht abholzte. Sie organisierten sich und forderten jetzt nicht individuelles Land, was damals überall in Brasilien, in ganz Lateinamerika üblich war, Reforma Agraria Já. Das war der Schlachtruf, ne, der Landarbeiter in Brasilien gewesen und darüber hinaus. Sondern sie forderten ein kollektives Territorium zur nachhaltigen Bewirtschaftung. Und das war vollkommen neu. Es war zum ersten Mal, dass eine Gruppe jenseits der Indigenen ein kollektives Territorium forderte zur gemeinsamen Bewirtschaftung. Was in Wahrheit ökonomischer Unsinn ist, weil würden sie nur die Edelhölzer abschlagen in dem Territorium, was sie kontrollieren, würden sie in kurzer Zeit deutlich mehr Geld verdienen können, als sie durch viele Jahre, ne, des Kautschukzapfens in ihren Gebieten oder in ihrem Territorium erwirtschaften können. Also es geht um mehr, es geht um die Lebensweise Es geht um die Verbindung mit dem Territorium und es geht sozusagen um die Konservierung, ne, ihrer Kultur, ihres Austausches etc. Ne? Vamos falar primero sobre un grupo, ne, que são seringueros. Ne? Os seringueros, ne, foram a primeira grupo que nos que cria, ne, uma visibilidade para uma comunidade ou comunidades tradicionais em no estado do Acre. No final, na década 80, né, eles foram muito ameaçados, né, pelos fazendeiros, né, pelo gado que chega, né, em Rondônia, né, eles desmatam também a mata que foi usada pelos seringueiros, e também desmatam, né, as seringas, né, as árvores que eles usam para a produção da seringa. E nesta época acontece uma coisa muito interessante, né? O povo não votou para a reforma agrária já, que foi o voto, né, o grito, né, da população do campo, né, os trabalhadores rurais, as trabalhadoras rurais, né? Eles queriam, né, território coletivo, né, para uma economia sustentável. Isso foi completamente novo, né? Primeiro grupo, né, no lado dos indígenas que querem território. Pois é, isso foi interessante, né? E eles têm sucesso, né? Infelizmente, né, pelo morte, né, do Chico Mendes, que dá dinâmica nesse processo, né? E os primeiros reservas extrativistas, né, que foram descobertos pelos seringueiros, né, foram criadas em 1990. Pois é, foi a primeira grupo. Aqui temos uma identidade coletiva, né, como seringueiros, né, baseada na profissão, mas também relacionado com o território, né, e a forma da vida, né. Esses são elementos para este grupo. Also das war die erste Gruppe, die sich artikuliert hatte, né, mit kollektiver Identität und einer starken Verbindung zum Territorium. Und Wirtschaftsreisen. Das war neu. Dieselben Tendenzen haben wir bei vielen anderen traditionellen Gemeinschaften. Und bei den Cheraceros, bei den Vassanteros, ne, sie haben eine starke Verbundenheit mit einem Territorium, ne, können auch Pantaneras sein, ne, also die im Pantanal wehen, ne, was sie bewirtschaften wollen. Né? O mesmo sentido, né, sem explicar totalmente na história destes grupos, né, os cheroseros, vassanteros, pantaneras, né, etc., né, eles são relacionados, né, com o território. Agora, né, chega um outro aspecto, né, que é fantástico. Né, na minha opinião é fantástico. Se você olha, né, para os indígenas quilombolas, aus outras comunidades tradicionais, a grande maioria deles, né, eles usam o território, né, da forma sustentável, né? Onde você tem povo ou comunidades tradicionais, você quase não tem uma destruição, né, destes territórios, destes regiões, né? Jetzt kommen wir sozusagen zu einem interessanten Punkt, wie für die der zu erwähnen ist, ne, überall dort, wo wir Cheraceros finden, Vassanteros, ne, Pantaneras und die ganzen anderen traditionellen Völker und Gemeinschaften, ne, können wir in der ganz großen Mehrheit sagen, überall dort, wo sie sind und wirtschaften, ne, sind die Territorien nachhaltig bewirtschaftet, ne, und das, was Biologen, Botaniker nennen, es sieht aus wie ein intaktes Ökosystem. Und das ist eine sehr sehr wichtige Feststellung, eine sehr wichtige Beobachtung, die in der gesamten Nachhaltigkeitsdebatte allerdings vollkommen unterbelichtet ist, ne? Also ich nenne diese Gruppen dann immer, es sind gesellschaftliche Subjekte der Nachhaltigkeit, ne, die notwendig sind. Alle anderen, die beteiligt sind an dieser Nachhaltigkeitsdebatte, haben wir ja jede Menge Experten, ne? Die brauchen Nachhaltigkeit nicht unmittelbar für ihr Leben, ne? Mittelbar braucht es natürlich jeder, aber sie brauchen es nicht unmittelbar. Sie können zur Klimakonferenz nach Paris fliegen, ne? Darüber sprechen, und es ist auch notwendig, ne? Aber ob sie nun nachhaltig leben oder nicht, spielt erstmal keine wichtige Rolle für sie selbst, ne? Traditionelle Gemeinschaften müssen nachhaltig wirtschaften. Würden sie ihr Territorium zerstören, würden sie sich als traditionelle Gemeinschaft oder traditionelles Volk zwangsläufig auflösen, weil sie ihre ökonomische Basis zerstören, ne? Ihre Verbundenheit mit dem Territorium zerstören. Und notwendigerweise müssten viele abwandern, weil es noch keine Arbeitsplätze mehr gäbe. Poisey, ne, als Comunidades tradicionais, povos tradicionais, ne, a grande maioria deles, ne, eles usam o território, ne, eles fazem economia destes territórios, ne, da forma sustentável, ne. Isso é uma grande descoberta, uma empiricamente que nós podemos ver, né. Isso é importante, porque eles são dos poucos grupos, né, que são diretamente, né, envolvida com a questão sustentabilidade. Esta debate sobre sustentabilidade é mundialmente muito grande, né? Mas normalmente, né, as expertas que são envolvidos, né, destes debates, né, não têm uma relação direta, né, contra isso, é muito indireta. Pois é, esses expertos nós precisamos, né? Mas uma comunidade tradicionais que precisa diretamente, né, a sustentabilidade é importante, né? Se eles destruíram, né, o próprio território, né, eles terminaram ser, né, uma comunidade coletiva, né? O território está destruído, mesmo as relações espirituais, religiosas, etc., não poderiam ser mais existir, né? Isso é um assunto, né, muito interessante para toda essa debate, né, que está até agora completamente subpolarizada.
Agora você comentou o nascimento do Seringueiros, 1988, com Chico Mendes, a morte e tal. Hoje, 2015, a gente faz uma conferência aqui na Alemanha. O que aconteceu nesse quarto siglo, mais ou menos? E por que a gente fala agora disso?
Sim. Claro,
tem a conferência do clima agora em Paris, mas esse projeto já tem, você está trabalhando por anos já nisso. Qual é como a proposta? Porque isso agora é importante, porque a gente deveria participar da nossa conferência. Ja, wir hatten es jetzt von den ersten Seringueiros und dem Mord von Chico Mendes 1988. Das ist jetzt ein Vierteljahrhundert her sozusagen. Vielleicht könnten wir den Bogen spannen, um dann auch zu der jetzigen Konferenz ein bisschen den Fokus zu lenken. Warum ist das jetzt gerade wichtig? Wieso machen wir im November 2015 eine Konferenz darüber? Was ist die Notwendigkeit jetzt gerade? Warum machen wir das jetzt? Was ist wichtig?
Naja gut, es gibt im November 2015 zwei große und wichtige Konferenzen. Ne? Das eine ist die Klimakonferenz in Paris und das andere ist der Runde Tisch Brasilien.
Klimakonferenz hauptsächlich im Dezember, aber die kommen sozusagen nach uns.
Die kommen nach uns sozusagen. Also die wichtigere
kommt, an, was wir zu sagen haben.
Die wichtigere kommt sozusagen vorher. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. In der Wahrnehmung, ne? In den Dingen selbst ist es, also von den Inhalten her ist es sicherlich bedeutend, ne? Dieser runde Tisch Brasilien, weil wir werden uns, ne, mit eben einer neuen gesellschaftlichen Kategorie Auseinandersetzung, die nicht mehr so ganz richtig in die Klassenanalysen hineinpasst, ne? Also hier haben wir ganz andere Elemente, ne? Wie die Frage, ne, der Unterscheidung von Land und Territorium. Das ist für die Entwicklungszusammenarbeit ein ganz entscheidender Punkt und ein Orientierungspunkt auch, ne, in der Entwicklungszusammenarbeit, ne, weil daraus dann sozusagen die Frage der nachhaltigen Bewirtschaftung, was gesetzt ist eigentlich in der Entwicklungszusammenarbeit, und hier haben wir sozusagen, ne, die sozialen Gruppen, die dies machen, von daher ist hier ein Fortschritt. Die Frage der kollektiven Identitäten, die ja notwendigerweise schwierige Debatten hervorrufen muss, ne, aber dazugehört, ne, ist nicht grundsätzlich neu, ne, sozusagen, aber wir sind sozusagen soweit, das zu diskutieren als Ausweg. Von daher ist es, der Zeitpunkt ist reif, ne, dies zu kommen. In Brasilien ist die Debatte vorangeschritten, ne, und international versuchen wir, die Debatte zu adaptieren, nicht zu kopieren, ne, zu adaptieren. Und so in meinem wissenschaftlichen Kontext, ne, entstehen Arbeiten zu traditionellen Gemeinschaften in Europa. In Nordhessen ist eine Arbeit, ne, in Südtirol entsteht eine Arbeit zu den Bergbauern, in Kamerun, in Indien, sozusagen in verschiedenen Ländern, wo ausgehend von dem Konzept Zukunftsfähigkeit für diese Gruppen gesucht wird. Also ich will ein Beispiel sagen, ne, aus Nordhessen, dass das kein exotisches Konzept ist, traditionelle Gemeinschaften. Wir haben in Nordhessen im Hintermeißner natürlich auch das Problem, dass kleine Dörfer sozusagen ums Überleben kämpfen. Das ist nicht besonders Nordhessen, das ist überall, ne? Und wir haben das Dorf A und das Dorf B im Hintermeißner. Und plötzlich stellen wir fest, ne, beide 250 Einwohner, ne, kaum Infrastruktur, morgens und abends fährt ein Bus, ne, kein Laden mehr und kaum Arbeitsplätze. Die Bürgermeister sagen uns alle, wir brauchen Arbeitsplätze auf dem Land, sonst laufen uns die Leute weg. Dann schauen wir uns aber die beiden Dörfer an und stellen fest, in das Dorf A haben wir Zuzug von Menschen, auch oft von jungen Menschen, ne, die aus irgendeinem Grund affin sind für das Landleben, ne, und in das Dorf B, da zieht keiner hin. Und dann gucken wir uns die beiden Dörfer genauer an und stellen fest, ne, in dem Dorf A funktioniert Gemeinschaft in irgendeiner Form. In Dorf A sind Traditionen lebendig, ne, und es gibt Kommunikationsfähigkeit, was im Dorf B fehlt, ne. Und die Menschen, die affin sind fürs Land, ne, ziehen in diese Dörfer. Und daraus, aus diesen Begriffen Tradition entsteht Zukunftsfähigkeit, ne. Das ist überhaupt nicht ein verstaubter Begriff, der irgendwie aus dem Trachtenanzug hervorlugt, so wird er oft begriffen, sondern er muss neu besetzt werden. Das ist ein dickes Brett. Das ist ein dickes Brett, wo man ganz viel zu sagen muss, ne, wo es viel Widerstand dagegen gibt, ne. Aber es geht nicht, dass wir den Begriff der Tradition den auch politisch Konservativen überlassen. Poise, Temos este conferencia agora, ne, in aquí in Alemania, in Höchst, ne, onde vamos discutir povos comunidades tradicionais, porque, primero, ne, a debate no Brasil é muito avançada, ne, e mas tem internacional, ne, nós tentamos adaptar este conceito, ne, para Europa e outros continentes, né? No meu contexto, né, científico na universidade, né, eu tenho trabalhos, né, sobre pequenas vilas, né, no norte do nosso estado, Hessen, né, e sobre os Bergbauern em Südtirol, como traduzir, lavradores das montanhas, né? Não sei, em Itália. E também trabalhos em África e em Ásia, né? E conseguimos, né, adaptar este conceito, né? E eu vou dar um exemplo da nossa região aqui no estado do Hessen, né? Nós temos duas vilas quase exatamente a mesma coisa, né? A Vila A e a Vila B, né, que ficam bem na periferia, né, distante das cidades, né? As duas vilas, cada tem 250 habitantes, só uma vez por dia ou duas vezes por dia chega um ônibus, né? Não tem nenhuma loja mais e quase não tem emprego quase para ninguém, né? Todos os prefeitos dizem, nós, se você fala com eles, nós precisamos emprego, né, para o nosso povo, se não temos emprego, todo mundo sai para as cidades. Pois é. Nós não podemos criar emprego, mas nós olhamos para essas duas vilas, né, e vimos que para a Vila A temos gigantes, né, gigantes, famílias novas, né, com crianças pequenas e outros, né, e para a Vila B acontece nada. Aí temos realmente, né, uma saída, né, também das jovens, né, e aí nós olhamos um pouco mais detalhada para estes duas comunidades que parecem ser as mesmas, né? E nós descobrimos que na comunidade aí acontece, né, esta palavra comunidade como vida social. Aí existem tradições vivendas, né? E aí existe uma comunicação dentro das comunidades. E esta a descoberta é, né, que estas são palavras-chave, né, para construir futuro, né? Tradição, neste sentido, né, é uma necessidade, né, para a construção do futuro, nem do jeito nenhum, uma coisa só do passado, e nós não podemos deixar esta palavra tradição somente para aqueles que são também politicamente conservadores.
Vielleicht wollen wir ein bisschen näher auf den runden Tisch direkt eingehen und schauen, wen haben wir denn jetzt dazu eingeladen? Wer wird uns jetzt da was zu erzählen? Was sind das für Leute, die da kommen? Wen repräsentieren die? Was haben die mitgebracht sozusagen? Mas vamos olhar mais próximo, mais perto à conferência que a gente organizou. A gente tem muitos convidados para a conferência, mais que nos outros anos, e gostaria de perguntar ao Dita se ele pode apresentar um pouquinho quais personagens chegam na mesa redonda, quem é que eles representam e que eles trazem do Brasil para iluminar a gente aqui.
Pois é, vamos pensar que eles iluminaram, né? Primeiro, nós temos um grupo, né, quatro pessoas que são diretamente, né, das comunidades ou povos comunidades, né, para criar este debate diretamente antes, né, quais são os problemas, como é a vida, etc., né. Temos, né, Ademir Capa, né, que é índio Munduruku, que vem do Tapajós, né, do rio Tapajós, Amazonas, Pará, e que ele vai falar sobre a vida dele e sobre a problemática dele, que são as hidrelétricas planejadas, né, do rio Tapajós e com todos os outros problemas. Segunda convidada, né, deste grupo, né, é Ana Cláudia, né, que é uma quilombola, né, do estado do Tocantins, né, e ela, como o Ademir, vai falar sobre a problemática dela, problemas da sobrevivência, né, e ameaças delas neste estado. O terceiro é o Emílio Soares, né, que é xeraizeiro, né, que vem do norte de Minas, né. Esta região, né, extremamente afetada pelas plantações do eucalipto, né. Então, este povo, os xeraizeiros, sofre muito, né. E o Emil vem de a primeira comunidade, né, que fez a reconquista do próprio território depois de, e reconquista, né, das plantações dos eucaliptos. Então, é um exemplo muito interessante, né, muito emblemático, né, para a luta, né, do norte, do Minas, dos xeraizeiros e outros grupos. E o quarto, né, que vem das comunidades diretamente tradicionais, é a Cláudia de Pinha, e ela também fez parte, né, ela é pantaneira, vem do Pantanal, né, ela também é uma importante representante, né, das povos e comunidades tradicionais dentro da Comissão Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, e ela vai explicar para nós também quais é a política, quais são os problemas, né, na cena política e dentro desta comissão. Esta comissão é interessante, né, ou importante, né, porque aí temos 15 representantes do governo, dos diversos ministérios, dos diversos secretarias, dos diversos organizações do governo, né. E no outro canto, né, temos 15 representantes, né, das povos, comunidades tradicionais, que vêm das todas essas grandes regiões do Brasil. Então, do norte até o sul, pelo menos representante está presente, né? Então, pelo menos 15 categorias são presentes e tem suplemento, né? So, quase todas essas categorias são presentes na comissão. Also, als erstes bei dem Runden Tisch Brasilien, der, ich denke, ich eine wichtige Veranstaltung dieses Jahr sein wird, oder im Kontext Runder Tisch insgesamt, haben wir vier Repräsentanten der traditionellen Völker und Gemeinschaften eingeladen. Der erste ist Ademir Capa, der ist ein Munduruku-Indigener, ne, kommt vom Tapajós im Bundesstaat Pará und wird uns über die Lebenssituation, aber insbesondere natürlich auch über die Bedrohung, das Bedrohungsszenario der geplanten Staudämme am Tapajós berichten. Zweite ist Ana Cláudia. Sie ist eine Quilombola, kommt aus dem Bundesstaat Tocantins in Zentralbrasilien, ne, und wird uns entsprechend auch über ihr Leben und Probleme, Rassismus unter Umständen, ne, im Bundesstaat Tocantins berichten. Der dritte ist Emir Soares, ne? Er ist ein Cheraisero aus dem Norden von Minas Gerais. Cheraiseros sind Berglandbewohner, ne? Im Norden von Minas Gerais. Und diese Region ist extrem betroffen, ne? Vom Eukalyptusanbau, also von Eukalyptusplantagen, ne? Die das Land de facto geschenkt bekommen haben, ne? Vom brasilianischen Staat in den 80er und 90er Jahren, dort Eukalyptus angebaut haben, ne? Und den Cerrado, die zentralbrasilianische Savanne, abgeholzt haben. Und ja, das Leben der Cheraiseros zur Hölle gemacht haben. Emu kommt aus Vereda Funda, Gemeinschaft, ne, der es als erster gelungen ist, dieses enteignete Land durch die Eukalyptusplantagen zurückzuerobern für die Gemeinschaft. Ne. Also ein ganz wichtiger Fall, ein ganz wichtiges Beispiel, auch sehr bekannt. Inzwischen haben sie auch die Landtitel bekommen als kollektives Landtitel. Und die letzte ist Claudia de Pina. Sie ist eine Pantanera, kommt also aus dem Pantanal, dem größten Feuchtgebiet der Erde, im Südwesten von Brasilien. Und sie ist gleichzeitig Mitglied, ne, der Nationalen Kommission für traditionelle Völker und Gemeinschaften, was das wichtigste Gremium für diese Gruppen ist. In diesem Gremium sind 15 Vertreter der Regierung aus verschiedenen Ministerien und Staatssekretarien und 15 Vertreter der traditionelle Völker und Gemeinschaften aus allen Landesteilen sind dort Vertreter drin, vom Norden bis zum Süden. Und dort werden wichtige Entscheidungen getroffen und Weichenstellungen geführt. Das sind die Vertreter, ne, also direkten, unmittelbaren Vertreter der traditionellen Völker und Gemeinschaften. Soll ich weiter?
Ja.
Daneben haben wir drei Vertreter. Wichtige Vertreter, ne, wichtigen Organisationen. Ist da der Generalsekretär vom Indianer Missionsrat, ne, Kleber Busato, ne? Der Indianer Missionsrat hat vielleicht im Deutsch einen etwas merkwürdigen Namen, SIMI, ist aber einer der wichtigsten Organisationen in der Verteidigung indigener Rechte der letzten 30 bis 40 Jahre in Brasilien. Und er wird uns insbesondere hinführen auf die Bedrohung, die aktuell in Brasilien diskutiert wird, indigene Rechte zu beschneiden und auch Zuständigkeiten zu verlagern von Regierung auf Parlament gegen die Interessen der Indigenen. Ne? Da gibt es sehr massive Bewegungen in diese Richtung. Dann der zweite ist Aderval Costa. Aderval Costa wird auch den Eröffnungsvortrag halten und wird uns erklären, wer alles zu den traditionellen Völkern und Gemeinschaften gehört, ne? Und auch darüber sprechen, wie das Bedrohungsszenario ist. Und er ist auch eine überaus interessante Figur und wichtige Figur, weil er diese Nationale Kommission für traditionelle Völker und Gemeinschaften von 2004 bis 2000 und ich weiß nicht genau, ich glaube 11 oder 12 geleitet hat. Also in einer ganz wichtigen Phase. Und einer der besten Kenner ist einer der wenigen, der alle Kategorien besucht hat in ihrem Territorium in Brasilien und sozusagen ein Lexikon ist. Derzeit ist er Professor, ne, für Ethnologie an der Universität von Belo Horizonte. Der dritte ist Marquinho Mota. Er ist Koordinator, ne, für das Forum Ostamazonien. Und wird uns über die Problemlage, ne, Ostamazoniens natürlich berichten, ne, wo traditionelle Völkergemeinschaften zentrale Rolle spielen. Und dann haben wir auch noch eingeladen Marilene de Sousa, ne, die alle de Nina nennt, deshalb muss ich gerade auf die Karte gucken. Sie ist die Direktorin, ne, der Articulação Semiarido, ne, also der Artikulation Semiarid, ne. Ich weiß gar nicht, wie ich übersetzen soll.
Also
Halbwüstengebiet. Das ist sozusagen die Großregion des Nordostens, die sie sozusagen in der Frage irgendwie repräsentiert. Insbesondere die Frage des Wassers spielt da natürlich eine große Rolle. Gut, temos do no lado, né, do destes quatro representantes direitos das comunidades tradicionais, né, mais quatro representantes, né, que são importantes na debate, né, e têm funções importantes. O primeiro é o Cleva Pussato, que é o secretário-geral do CIMI, né, uma das mais importantes organizações na defesa dos direitos indígenas no Brasil. Temos também o Adelbar Costa, né, que fez do 2004 até 2011 mais ou menos, né, a coordenação, né, da Comissão Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, que é uma função importantíssima, né, para criar os direitos para as comunidades tradicionais. E ele deve ser um dos poucos, né, que visitei todas as categorias desses 28 que temos na no nosso Brasilicum, né, nos territórios deles, né. Então, ele é um léxico, né, sobre, um léxico pessoal, né, do conhecimento destes formas, e ele é diretamente envolvido, né, para criar, desenvolver os direitos para este povo. O terceiro é o Marquinho Mota, né, que vem do Fórum Amazônia Oriental, né, e ele vai explicar a situação, né, da Amazônia, ou Amazônia Oriental, sobre os conflitos, né, e nesta região temos muitas, né, comunidades tradicionais. E a quarta, né, do que vem do Brasil, né, é a Marilena Alves de Souza, né, que trabalha no CAA, mas também ela é diretora, né, da articulação Semiárido no Brasil, also mesmo uma pessoa importante, que vai explicar as posições destes grupos ou organizações em relação com as comunidades tradicionais e a relevância política, né, desta debate.
Also ihr hört schon, wir haben sehr viel geladene Gäste aus Brasilien auch, die sehr viel Informationen, Erfahrungen mitbringen, die sie mit uns teilen wollen. Aber wir haben ja nur 3 Tage dafür, also eigentlich nur 2, weil wir kommen am 27. November dort an. Abends gibt es dann ein großes Plenum, man lernt sich das mal kennen. Danach, ich denke auch, das informelle Zusammensein danach bei einem Glas Wein gehört auf jeden Fall auch zur Konferenz dazu. Da gibt es auch viel wertvollen Austausch immer. Dann erkläre ich kurz die Struktur der Konferenz nochmal ein bisschen weiter. Um 9 Uhr am Samstag geht es dann pünktlich natürlich los mit dem zweiten Plenum, wo dann Claudia Pinha und Ademir Kaba ihre Anliegen vorbringen können. Dann gibt es im zweiten Teil 2 Gruppenphasen, 2 Forenphasen sozusagen, von 11 bis um 16 Uhr. Und die werden natürlich erst vorgestellt nach dem ersten Plenum. Und ab 17 Uhr gibt es dann so einen Markt der Möglichkeiten, wo einfach auch die TeilnehmerInnen, die an dem Konferenz teilnehmen, am runden Tisch auch Sachen, Anliegen selber vorstellen können. Die kommen ja oftmals auch von Organisationen und haben vielleicht interessante Ausstellungen, Kampagnen mitgebracht. Und abends wird es dann eine Festa Brasileira geben, mit wahrscheinlich ein bisschen Fohorkus, so wie ich den runden Tisch jetzt keine Seite dabei bin. und am Sonntag geht es nochmal mit einem Abschlussplenum dann zu Ende. Dann essen wir noch alle zusammen zum Mittag und fahren dann nach Hause, weil ja doch die Leute aus dem ganzen deutschsprachigen Raum anreisen und teilweise auch einen langen Weg haben. Das genaue Programm auch mit den einzelnen Foren könnt ihr auf der Website von uns nachsehen, kooperation-brasilien.org. Wir werden natürlich unterhalb dieses Podcasts den Link auch nochmal zur Verfügung stellen und genau nochmal irgendwie auch kurz auf Portugiesisch nochmal den Überblick zu machen. Wir haben na sexta-feira, a gente tem uma chegada por todas as convidadas, a gente só tem 3 dias, na verdade só são 2, porque a gente começa a sexta-feira às 5 da tarde, a chegada às 7, o plenário vai começar com a Deval Costa. O Dita vai moderar esse plenário. No sábado, às 9 da manhã, vai ter a representação das organizações políticas, a Cláudia Pinha e a Ademir Cabá vai falar. Aí, das dois assuntos, depois tem 2 fases do trabalho para os fóruns. Tem 5 diferentes fóruns que vai se depois apresentar em um World Café, onde você pode consultar as debates dos outros foros onde você não participou. Depois vai ter uma oficina das oportunidades, porque vai ter pessoas, mais de 100 pessoas de todo canto do região que fala alemão, para assim fazer um intercâmbio também entre os grupos que tem lá, entre as exposições que talvez estão apresentando, as propostas que eles têm. E à noite vai ter uma festa brasileira com uma aula de forró e depois uma festa.
No domingo vai tudo encerrar com um plenário nas 10:30 da manhã e vamos almoçar juntos e depois todo mundo vai embora, porque tem pessoas, obviamente, que viajam bastante para chegar nessa conferência. Ainda tem algumas vagas, mais informações você pode achar na nossa página em cooperacion-brasilien.org. Aí tem também a programação, tudo em português. Você vai achar, se não, pode ligar também a gente, o telefone, você aí vai achar no site também. Ja, der Runde Tisch zu Brasilien wird von der Kooperation Brasilien koordiniert, aber hat natürlich sehr viel mehr Träger auch. Die findet ihr dann auch auf dem Flyer, müsst sich alle groß aufzählen, aber da sind wir relativ breit aufgestellt auf jeden Fall. Und wird auch ja von vielen eben getragen und ist eine sehr traditionelle Veranstaltung, wenn wir bei Traditionen sind. Wie lange gibt es den Runden Tisch schon, weißt du das?
Naja, der Runde Tisch Brasilien ist entstanden, ne, aus einer Anforderung aus Brasilien, damals insbesondere von der PT, ne, direkt von Lula sogar, hat es angeregt, ne, weil er wusste nicht, wer die Ansprechpartner in Deutschland sind. Er wollte zentrale Ansprechpartner haben. Und aus diesem Kontext heraus ist dann der Runde Tisch entstanden, Anfang der 90er Jahre, und entwickelte sich bis heute, ne, zum wichtigsten Treffen, ne, der Brasilien-Interessierten, ne, im deutschsprachigen Raum, ne? Vielleicht kann man sie dort noch kurz nennen, sozusagen, ne? Die Organisatoren des Runden Tisches, ne? Das ist Brot für die Welt, Miserio, Heinrich Böll Stiftung, Missionszentrale der Franziskaner, Caritas, Mission Eine Welt, Fian, Adveniat, und gefördert wird das Ganze, Cobra natürlich, und gefördert wird das Ganze auch vom BMZ.
Ja, und dieses Jahr neu mit dabei ist eben Caritas, Medico International und Adveniat sind diesmal neu mit dem Boot, und die anderen sind schon eine Weile länger dabei als Träger des Runden Tisches. Vielleicht noch ein paar Worte auch zu dem Brasilikum, das wir jetzt rausgeben. Das ist ja die Vorbereitungslektüre auch, und da haben natürlich fast alle, die auch wir vorgestellt haben, für das Programm auch was drin geschrieben, aber es geht noch ein bisschen weiter darüber hinaus. Kannst du vielleicht noch in den letzten 10 Minuten oder 5 Minuten, die wir haben, kurz zusammenfassen, was die Leute darin finden, auch wenn jetzt jemand sagt, ich schaff's nicht zum Runden Tisch, ich habe da schon was anderes vor, aber das klingt alles sehr spannend. Was findet ihr in diesem Brasilikum? Para resumir um pouquinho, a gente apresentou as organizações da Mesa Redonda. O Dita explicou que a Mesa Redonda nasceu em 1990, nos 90, de uma demanda do PT, do Lula mesmo, que ele queria ter uma pessoa ou uma organização com quem falar quando ele tem um assunto para apresentar na Europa também. Então, tem muita tradição, a Mesa Redonda tem muitas organizações que apoiam na criação. Mas agora, para falar mais do Brasilicum, da revista, que serve também a preparação para os participantes da conferência, mas se você está no Brasil agora ouvindo esse programa e não pode participar por custos do avião, ou tem outras condições que não permitem que você está presente no programa, na conferência, talvez o Dito pode explicar, resumir um pouquinho o que se encontra nesse Brasilicum, que é o que a gente escreveu lá.
Pois é, né? Este Brasilicum, eu acho, é dos Brasilicum mais importantes, né? Dos últimos anos, né? Porque nós criamos realmente uma nova debate sobre comunidades tradicionais que são mesmo dentro do cena, né? No Brasil, né? Não muito conhecido. Que bicho é isso, né? Comunidades tradicionais. Aí temos discutir. E este Brasilicum, né? Dá uma boa contribuição sobre visto, né, sobre o assunto, né, mesmo para pessoas que não participam, né, no Mesa Redonda, né. Pois é, e temos alguns artigos, né, globais, né, que dão uma explicação, aquele do Aderval, né, que explica que grupos são comunidades tradicionais, né, quem faz parte deles, né, que são os construtos, que identidade coletiva, né, etc., né. O artigo que eu escrevo, né, sobre porque estes grupos, né, são estrategicamente, né, tão importantes, né, para o futuro, porque eles realmente, né, são sujeitos, né, da sustentabilidade, sujeitos sociais, né, da sustentabilidade, né. A Cláudia, que bom, explica um pouco, né, a política, né, da Comissão Nacional, e temos mais artigos, né, dos outros participantes, né, ou autores desta revista, né. Temos do EMIU, né, e da Marilene, né, sobre a biodiversidade, né, e o uso pelas comunidades tradicionais que está relacionado com essa questão da sustentabilidade, né. Temos algumas temáticas específicas, né, sobre a problemática, né, dos jovens no campo e especificamente nas comunidades tradicionais, relacionado com a migração, né. Temos um projeto, né, da cooperação escolar, numa escola aqui na Alemanha, né, com uma lá em, como os Geraseus, no norte de Minas, né. E depois temos, alguns artigos específicos sobre alguns destes grupos. Nun gut, also in dieses Brasilikum denke ich, dass es schon ein wichtiges Brasilikum sein wird in der letzten Jahres, weil wir uns einem neuen Kategorie nähern, nämlich den traditionellen Gemeinschaften, die ja auch in der Brasilien-Szene noch gar nicht richtig verstanden sind, wo man noch sehr viel erklären muss. Von daher sind sie per se ist das Brasilium per se erstmal interessant. Und wir haben einige überfassende Artikel, wie den von Adeval Costa, ne, der erklärt, wer gehört zu den traditionellen Gemeinschaften, was ist das Konstrukt kollektiver Identität und anderes, die Rolle von Territorium. Oder der Artikel von mir, der die strategische Rolle von traditionellen Gemeinschaften erklärt, insbesondere, ne, in der Beziehung, ne, zu für die Nachhaltigkeitsdebatte. Ich hatte es vorhin erklärt gehabt, ne? Also ich halte es für strategisch. Vielleicht können wir das alles rausarbeiten beim runden Tisch. Daneben gibt's dann noch den Artikel von Claudia über die Rolle der Nationalen Kommission und von Marilene und Emio über Biodiversität und Nutzung natürlicher Ressourcen für diese Gruppen, die natürlich auch vom Klimawandel betroffen sind. Also wie geht man damit um? Ein konkretes Projekt, was entstanden ist, ist eine Schulpartnerschaft, ne, zwischen einer Schule in Hessen, zwischen Bütingen und einer Geraseo-Gemeinschaft, ne, in Nordminas. Und daneben haben wir dann Fallanalysen einzelner Gruppen, ne, das ein wichtiger Beitrag von Kleber Busato, ne, der uns erklärt, wie derzeit massiv gegen indigene Rechte vorgegangen wird in Brasilien, ne, in der Exekutive, der Legislative und der Judikative massiv sozusagen versucht wird, ihre Rechte zu beschneiden und zum Teil ja leider auch mit Erfolg. Dann haben wir weitere Fallbeispiele, ne? Ein Fallbeispiel über die Arara-Indianer, ne, von Volker von Bremen, ne, der sozusagen das schwierige Leben selbst in einem gesicherten Territorium organisiert, uns beschreibt, und von Uta Grunert über die Situation am Tapajós mit den geplanten Staudammbauen, und einer aus Altamira am Xingu, wo die Auswirkungen des Staudammbaus, des von Belo Mendes Staudamm, schon klar sind, und die Auswirkungen eben halt auf die traditionellen Völker und Gemeinschaften. Ein Beitrag, ne, über die Quilombolas, ne, wie sie Widerstand leisten, ne, vor allem in Tocantins, ne. Und dann ein wichtiger Beitrag auch, ne, der Widerspruch zwischen Palmölproduktion und traditionellem Land der Quilombolas im Pará von Maria Backhaus. Und dann noch ein wichtiger Beitrag von Edel Moraes, sie ist Sammlerin, Extraktivista, ne, in Amazonien, ne, und sie ist auch Mitglied der Nationalen Kommission und erklärt uns sozusagen das Leben der Extraktivistas, ne, und wo deren Problemlagen sind. Und vielleicht nur ein ganz exotischer Beitrag, ne, ist über die Pomeranos. Ne. Pomeranos nur in Espírito Santo, ne, gelten auch zu den traditionellen Völkern und traditionellen Gemeinschaften, Völkern und Gemeinschaften. Ne. Sie sind die Nachkommen der im Ende des 19. Jahrhunderts ausgewanderten Hinterpommern nach Brasilien, nach Espírito Santo. Und sie sind aktuell bedroht oder waren bedroht von einem Nationalpark, ne, und vergessen hatte ich noch Fundo y Fecho do Pasto, ne, das ist sind spezielle Gruppen im Bundesstaat Bahia, ne, die vor allem ihr Leben auf Ziegenzucht gründen, ne, in ausgewiesenen Territorien. Also umfassend, groß, breites Brasilikum, es lohnt sich zu lesen, ne, auch für jene, die vielleicht nicht, leider nicht am runden Tisch teilnehmen können.
Für diejenigen, die es noch teilnehmen wollen, kann man sich noch bis zum 13. November anmelden auf unserer Website kooperation-brasilien.org. Ich würde sagen, wir belassen es auch hierbei mal. Wir haben jetzt auch wieder eine Stunde des Programms gefüllt und wer mehr erfahren will, liest das Brasilikum und kommt zum runden Tisch im Idealfall. Vielen Dank an Dieter Gabora für die Teilnahme hier, für das Dabeisein im Studio. Und wir verabschieden uns auch noch auf Portugiesisch. Quem pode se participar aqui na Mesa Redonda, pode se inscrever até o 13 de novembro. A conferência vai ser bilingual, a gente tem interpretação lá, então você é muito bem-vindo se não fala alemão também. Pode ler o Brasilicum como é preparação, se você compreende o alemão, senão você está muito bem-vindo igual na conferência. Muito obrigado a Dieter Gabora para participar aqui no nosso programa Mais um Café e a gente se ouve em breve no próximo programa de Mais um Café. Obrigado.
Tchau, tchau.